neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute mit dem Vortrag Aus der Corona-Krise lernen, deckeln, enteignen, vergesellschaften. Wenn nicht jetzt, wann dann? Eine Online-Veranstaltung mit Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten am 19. Mai 2020.
Ja, das ist eine Veranstaltung vom Mietenbündnis Freiburg. Wir sind ein zivilgesellschaftliches Bündnis und wir setzen uns hier in Freiburg dafür ein, dass Verdrängung und Mietenwahnsinn endlich gestoppt werden. Wir kämpfen für ein Menschenrecht auf Wohnen und eine solidarische Stadt. Das machen wir mit verschiedenen Wegen. Ganz zentral hierbei ist der EinwohnerInnen-Antrag für einen 5-jährigen Mietstopp bei der Freiburger Stadtbau, der gerade auch noch läuft, beziehungsweise wo gerade noch gekämpft wird, um das irgendwie durchzusetzen. Organisiert ist das Ganze hier jetzt von der Arbeitsgruppe Enteignen und Vergesellschaften. Ich denke, der Name spricht für sich, was wir hier diskutieren. Und ihr habt im Chat einen Link, auf den ihr alle zugreifen könnt. Wer auf den Newsletter vom Mietenbündnis möchte, kann dort auch seine E-Mail hinterlassen. Und da ist auch die Mail von unserer Arbeitsgruppe drin. Bei Fragen oder bei Lust auf Mitarbeit könnt ihr uns da gerne kontaktieren. Dann vielleicht ein paar Worte zu Knut vorweg. Knut Unger, unser Experte, hat jetzt gerade auch schon gesprochen heute, beschäftigt sich in vielfältiger Art und Weise mit dem Thema Wohnraum und Mieten. Wir freuen uns sehr, dass er heute da ist, denn er ist wirklich sehr vielfältig unterwegs. Er ist beim MieterInnenverein Witten und Umgebung, ist aktiv bei den kritischen AktionärInnen von Vonovia und auch journalistisch tätig, schreibt für diverse Zeitschriften und Zeitungen und ist immer ein gefragter Experte bei Wohn- und Mietpolitischen Debatten, hält Vorträge etc. Ganz kurz zu der Veranstaltung. Wir machen das jetzt heute trotzdem so, dass Knut einen kurzen Input geben wird. Ihr habt ja auch beim Pad die Möglichkeit, auch Feedback zu schreiben. Da wäre es jetzt eben extrem sinnvoll, wenn ihr gutes Feedback schreibt, damit wir dann für die zweite Veranstaltung mit Knut das Ganze nochmal überarbeiten können. Und ja, vor allem ist es wichtig, dass ihr auf das Pad auch eure Fragen, Anmerkungen, Kritik etc. schreibt, weil wir würden das Ganze ein bisschen clustern, während Knut jetzt vorträgt und ich würde dann die Fragen an Knut weitergeben. Dann können wir sozusagen das in der Form noch diskutieren. Genau, es wäre super, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass ihr eure Audios stumm habt, weil dann einfach keine Störgeräusche etc. aufkommen. Genau, dann würden wir einfach noch einen kurzen zukunftsweisenden Abschluss machen und dann gibt es noch die Ankündigung für die Veranstaltung in den nächsten 2 Wochen, beziehungsweise dann auch für die Ausweichveranstaltung nochmal mit Knut. Und jetzt vielleicht nochmal ein paar ganz kurze inhaltliche Einführungssätze zu unserer Veranstaltung, die wir genannt haben, aus der Corona-Krise lernen, deckeln, enteignen, vergesellschaften, wenn nicht jetzt, wann dann? Und diese Veranstaltung ist Teil der Reihe Stadt im Stillstand, Stadt in Bewegung. Wir wollen mit dieser Reihe wieder Bewegung in die wohnungspolitischen Debatten und Kämpfe bringen. Die Krise hat ja irgendwie einiges ganz schön lahmgelegt, beziehungsweise in den Stillstand versetzt. Aber eine Sache war die ganze Zeit ungebrochen, nämlich die Logik des kapitalistischen Wohnungsmarktes. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass EigentümerInnen trotz der zeitweise sehr umfangreichen Einschränkungen immer weiter Profite gemacht haben, während viele MieterInnen ja große Probleme hatten und mit Lohnausfällen zu kämpfen hatten beziehungsweise zu kämpfen haben. Heute sind es rund 1,6 Millionen Haushalte, die nach aktuellen Umfragen Probleme haben, ihre Miete zu zahlen. Und vor allem ist das Ganze gerade eine mietpolitische Zeitbombe, weil die ganzen Maßnahmen, die es jetzt gibt, das ganze Problem nur aufschieben. Vor 2 Wochen haben wir mit Ralf Streck hier gemeinsam über die Mietstreiks in Spanien diskutiert. Das war sehr spannend und heute wird eben Knut Unger die aktuelle Situation in Deutschland thematisieren und wir wollen dann eben gemeinsam über das Pad diskutieren, was die Krise gerade für die Kämpfe vor Ort, hier in Freiburg etc. heißt und welche Forderungen es jetzt laut zu machen gilt. Also vielleicht das kleine Plädoyer, lasst uns gemeinsam diese Krise nutzen, um auch inhaltlich und strategisch stärker zu werden. Denn es wird höchste Zeit, dass wir wieder in Bewegung kommen, weil die Ungerechtigkeiten schlafen nicht. Der Link fürs Pad wird jetzt gleich nochmal an alle reingepostet und dann würde ich jetzt an Knut übergeben, der einen Input für uns vorbereitet hat.
Ja, hallo, ja, danke für die Einladung. Ja, deckeln, enteignen und vergesellschaften, das sind ja so Stichworte, die man jetzt als weiter links stehen dazu der Wohnungspolitik vor der Corona-Krise gemacht hat. Und ich verstehe das jetzt so, dass ihr da die Frage stellt, ob es jetzt nicht besonders gute Gründe dafür gibt, diese Punkte, also diese politischen Maßnahmen besonders herauszuarbeiten. Und die gibt es natürlich auf jeden Fall, weil ja die Menschen jetzt dringender eine Wohnung brauchen denn je. Und wie du gerade gesagt hast, die Logik der kapitalistischen Wohnungswirtschaft ja ungebrochen weitergeht. Aber trotzdem müssen wir vielleicht nochmal überlegen, weil es gibt ja nicht nur die Logik und die Not, sondern es gibt ja auch noch viele andere Bedingungen, die man bedenken muss, wenn man überlegt, was kann man gerade machen. Es geht ja nicht nur darum, wie so die großen Strukturen sind, sondern auch, wie ist gerade die Stimmung, wie sind die Meinungsverhältnisse, wie läuft der Diskurs. Ja, und da bin ich jetzt aber, da habe ich ganz, ganz viele Fragen und ich bin noch nicht mal dazu gekommen, die alle mir irgendwie strukturiert aufzuschreiben. Und ich glaube, das müssen wir überall machen. Also ich glaube, dass das jetzt schon eine Krise ist, die über das rein Wirtschaftliche sowieso hinausgeht und ganz viele Fragen neu stellt und wo man ganz viele Sachen auch neu überlegen muss. So, da kann ich auch jetzt nur ganz wenige Anmerkungen zu machen. Also vor Ende März, da hatten wir ja diese Aktionen zum Housing Action Day und da haben wir in Nordrhein-Westfalen versucht, über diese, ich glaube, ihr habt so eine ähnliche Situation auch in Baden-Württemberg, dass ihr ja verschiedene Ballungsräume, verschiedene Orte habt, wo Leute aktiv sind, aber das kommt schlecht zusammen. Das ist vielleicht bei uns in Nordrhein-Westfalen sogar noch stärker. Im Ruhrgebiet gibt es halt ganz, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gibt es ganz viele unterschiedliche Städte und Städtchen und überall läuft was Eigenes und eigentlich wird ganz viel von der Wohnungspolitik auf der Landesebene ja entschieden. Und wenn wir nicht auf der Landesebene was organisiert bekommen, dann sind wir eigentlich gefangen in so einem Lokalismus. Und deswegen ist es gelungen, so eine kleine Diskussion anzuregen mit einigen Akteuren. Was sind denn unsere Forderungen auf Landesebene? Dann kam aber die Corona-Krise und wir konnten ja diese Aktion gar nicht machen und haben dann nochmal umgeswitcht und so eine Erklärung, ja, verfasst für diesen Housing Action Day, der dann ja auf der Straße stattfand. Und da findet ihr, das ist oben dieser Text dann geworden, den wir dann auch stark gekürzt haben auf das, was da jetzt ist. Aber die Diskussion ging weiter darüber hinaus. Ja, also das ist der erste Text, das ist gerade in der jetzigen Krise, braucht jeder eine sichere und bezahlbare Wohnung. Und die beiden Punkte sind eigentlich, jetzt braucht jeder eine Wohnung und wir brauchen einen Mietendeckel, damit die Krisenprofiteure, die Immobilienwirtschaft das nicht ausnutzt. Und dann haben wir aber noch mehr diskutiert und es war auch mehr passiert. Und das habe ich dann in diesem Text für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Recht auf Wohnung in Zeiten der Pandemie, einige Punkte von aufgeschrieben. Das war dann auch Ende März oder am 1. April oder so schon erschienen. Ja. Und parallel haben wir dann als kritische Aktionäre, wir haben eine Gruppe kritischer Immobilienaktionärinnen und Aktionäre gehen vor allen Dingen zu der Vonovia Hauptversammlung immer. Und da haben wir einen offenen Brief geschrieben an die 5 größten börsennotierten Konzerne. Sie sollen jetzt auf die Gewinnausschüttung, die Dividenden verzichten, weil wir dachten, das ist jetzt ein richtiger Moment, die damit so unter Druck zu setzen und zu ärgern. Also diese Ausschüttung, sie schütten ganz viel aus, zu skandalisieren. Es ist aber nicht auf sehr viel Resonanz gestoßen. Da wollte ich nochmal darüber reden, ob man da was machen kann. Und ja, manches, was ich jetzt sage, wenn es komplizierter wird, hatte ich schon mal in diesem Text, so bändigen wir die Wohnungsriesen für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammengestellt. Also die wohnungspolitischen Interventionen in den renditeorientierten Wohnungsmarkt, wo ich meine, dass man da drüber reden muss. So, vielleicht kommen wir da hinterher nochmal. So, und ich habe das jetzt mir heute, ich bin ja Mieterberater und die ganzen Auseinandersetzungen um Nebenkostenabrechnung, Mieterhöhung und so, die gehen weiter. Ich habe Berge von Akten und jedes Mal, wenn ich da reingucke, finde ich neue Schweinereien raus und dann kostet mich das wieder den halben Tag, das alles genauso zu machen, dass es dann auch gerichtsfest wird und so. Ja, also es ist Wahnsinn. Und deswegen bin ich ganz kurz noch heute dazu gekommen, mich überhaupt vorzubereiten und habe das in einzelnen Thesen gepackt. Also die erste These, kommen wir gleich drüber, ich mache das jetzt nur ganz kurz. Die erste These ist, dass die jetzige Krise die Rückkehr zu Fragen politischer Regulation verstärkt. Also das hatten wir in den letzten Jahren vor allen Dingen wegen der Wohnungssituation ja schon vermehrt. Also auch sowas wie der Mietendeckel in Berlin oder auch schon die Mietpreisbremse. Das hätte ich mir, ich mache das ja schon sehr lange, vor 10 Jahren gar nicht vorstellen können. Nicht mal die Mietpreisbremse. Ja, da war so eine harte neoliberale Hegemonie in der Wohnungspolitik, dass das ganz unvorstellbar war. Und jetzt hat es schon vorher also ein Revival gegeben, dass man alle möglichen Regulationen für möglich hält. Ja, bis hin zu der Vergesellschaftung nach Artikel 15, was ja auch eigentlich eine Regulation ist. Und und das ist schon überraschend, dass es das vorher gab. Jetzt haben wir aber diese Krise und quasi so ein Notstandsregime. Und dann lebt natürlich die ganze Frage der staatlichen Regulierung und Verordnungen ist nochmal extrem aufgelebt. Und wir haben einen richtigen Shift, finde ich, in eine andere Situation, die man jetzt erstmal auch verstehen müsste. Also da, das kann ich jetzt auch gar nicht alles machen, aber ich glaube, wir müssen uns die Frage nach dem Staat, nach dem Charakter des Staates in seiner Widersprüchlichkeit nochmal neu stellen. Manche Dinge sehen jetzt so aus, als würde der Sozialstaat wiederkehren. Ja, es werden, auf einmal ist die schwarze Null weg und über Austerität spricht erstmal keiner mehr. Es wird wahnsinnig viel Geld rausgepulvert und zwar auch in soziale Maßnahmen, die auf jeden Fall erstmal sozial aussehen. Es beschwert sich die Wirtschaft, aber ist da eigentlich im öffentlichen Diskurs fast marginalisiert, wenn man das vergleicht zu dem, was vorher war. Ja, also wir haben immer gesagt, Neoliberalismus ist ein Primat dieser kapitalistischen Ökonomie und auf einmal reden Politiker. Ja, also es geht um mit allem auch Nachteilen und Gefahren, die das in sich birgt. Also man kann auf die Idee kommen, dass die neoliberale Ideologie in der Defensive ist, vielleicht auch in der Wohnungswirtschaft. Und das verknüpft sich aber alles mit so etwas, was wir genauer verstehen müssen, in der Massenpsychologie der Pandemie. Unheimlich viele Leute scheinen ja darauf geradezu abzufahren, dass ihr alltägliches Leben so stark reglementiert sind, dass sie nicht rausgehen können, dass sie andere anschwärzen können, wenn sie sich nicht an die Auflagen halten und sowas. Und nicht nur in Deutschland. Und das ist auf jeden Fall auch ein massenpsychologisches Phänomen, was unheimlich widersprüchlich ist und was sich natürlich in diese Hegemonie in der Krise und eine Neuformierung irgendwie mit einbaut. Und da spielt die Wohnung eine ganz wichtige Rolle, weil sie eben dieser Rückzugsort jetzt ist, wo sich ganz viel dran festmacht, auch ganz viele Krisen und private Krisen und Konflikte natürlich. Ja. Und wir haben natürlich in dem ganzen Krisenmanagement extreme Widersprüche. Also wir sehen die ganz extremen ökonomischen Interessen, unterschiedliche sozialen Interessen und so weiter. Und wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ist allen klar, dass die ökonomischen Folgen abgemildert werden und eigentlich aufgeschoben, weil wir in verschiedener Hinsicht jetzt wahnsinnige Schuldenberge anhäufen und ungelöste Fragen, die explodieren könnten später. Ja. Und insofern, weil ja wahnsinnig viel jetzt nochmal über neue Geldschöpfung versucht wird zu regulieren, haben wir natürlich eigentlich eine Verschärfung des Finanzkapitalismus, auch wenn es erstmal so aussieht, als würde ein Privat der Politik herrschen. Dann haben wir vielleicht einen Finanzkapitalismus unter Primat der Politik. Es gibt die ganzen Gefahren und autoritären Versuchungen, die man jetzt in verschiedenen Ländern sieht, die man bei uns sieht und die man vielleicht auch in jedem Detail herausfinden kann. Und unsere Frage ist natürlich als emanzipative Linke, wie kann man in all dem die Hegemonie, eine linke Hegemonie gewinnen? Ich meine jedenfalls, dass das offen ist, dass wir ein offenes Verhältnis haben, eine offene Kampfsituation, in der die Karten neu gemischt werden und dass es jetzt sehr stark darauf ankommt, kommen, wie wir uns auch verhalten, auch in der Wohnungspolitik. Also es gibt ganz viele Erfordernisse, jetzt wohnungspolitisch zu handeln, aber vielleicht gibt es auch Potenziale und nicht nur für eine Wohnungspolitik von, also als Tagespolitik, als Krisenmanagement, sondern als eine sozialistische, transformative Wohnungspolitik, die Verhältnisse verändert. So, das war meine These 1. Ich glaube, ich muss sonst auch schneller machen. Die These 2 ist, ich hoffe, dass ihr das wisst, sonst können wir das gleich vertiefen. Das geht jetzt um die aktuellen Krisenmaßnahmen im Wohnbereich. Da haben wir ja den Komplex Soforthilfen für Selbstständige und so weiter, das Kurzarbeitergeld. Dann haben wir den erleichterten Zugang zu den Sozialleistungen, also Hartz IV kriegt man jetzt ohne Vermögensprüfung, also wenn man nicht über 60.000 Euro hat. Und und das gibt es auch ohne Obergrenze für 6 Monate. Das war ja immer das große Problem, dass wenn man jetzt eine zu teure Wohnung hat, dann gelten diese Grenzen, dann kriegt man eine Kostensenkungsaufforderung. Und wenn man das nicht kann, dann kriegt man nach 6 Monaten gekürzt die Leistung auf den Angemessenheitsbetrag. Und das ist jetzt erstmal für 6 Monate ausgesetzt. Ja, so dass man, wenn man jetzt tatsächlich Einkommensverluste hat und so starke, dass der sozialrechtliche Bedarf nicht gedeckt ist, kann man das eben beantragen und bekommt das dann auch erstmal. Ja. Und dann haben wir diesen Kündigungsaufschub bei Zahlungsverzug, also für diese ein paar Monate. Also wer jetzt nicht die Miete bezahlen kann aufgrund von der Corona-Krise, der muss sie jetzt nicht, der, wenn er sie jetzt nicht bezahlt, wird nicht sofort gekündigt. Der hat dann bis 2022 Zeit, das nachzuzahlen. Aber wenn er das nicht bis dahin schafft, dann kommt doch wieder die Kündigung. Ja, also das ist so praktisch das Musterbeispiel für einen Aufschub der jetzigen Situation. Man häuft auch privat Schulden möglicherweise an, die dann hinterher, also ob die Leute das bezahlen können, aber ob sich daran neue Kämpfe entzünden, indem man dann sagt, ich kann nicht zahlen, deswegen bezahle ich jetzt die Miete nicht oder jetzt muss nachgebessert werden, muss ich noch Zuschüsse nochmal vom Staat bekommen, es muss eine Schuldenstreichung geben. Ja, das ist jetzt alles offen. Wir haben halt, je länger das auch dauert, desto mehr Probleme für die Zukunft werden sich anhäufen. Aktuell ist es aber so, dass diese Maßnahmen im Unterschied zu anderen Ländern wie Spanien oder USA, wo es fast keinen, oder auch in England, wo es extremer ist, also wo es fast diese sozialen Sicherungssysteme in dieser Form nicht gibt, dass weite Schichten der Bevölkerung, nicht alle, aber ziemlich viele Leute, vor allen Dingen in meinem Milieu, also ich arbeite ja hier mit Leuten, die sind aus der klassischen Arbeiterklasse überwiegend, also sind noch Rentner, die richtig in der Fabrik gearbeitet haben oder auch noch Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter. 30% unserer Mitglieder sind prekär, also irgendwie Hartz IV und also in diesem Milieu jedenfalls führen jetzt diese Maßnahmen dazu, wenn die Leute darüber informiert sind und das in Anspruch nehmen, dass der Angst erstmal die Spitze gebrochen wird und damit auch dem Unmut und dem Protest. Also es kommt zu keinem kollektiven Aufschrei, ich sehe den jetzt nicht im Moment, und Protest, weil diese Maßnahmen diese Situation extrem individualisieren und aufschieben. Die Leute haben Angst, die Zukunft ist ungewiss, gleichzeitig taucht der Staat auf und gibt dir so bestimmte Hilfen an die Hand und wie soll man darauf jetzt politisch reagieren unter der Situation, dass die Kommunikation so eingeschränkt ist. Aber wir wissen auch, dass natürlich ein Teil der Bevölkerung aus diesen Maßnahmen total ausgeschlossen ist. Also für die Wohnungslosen passiert wenig. Studierende, die jetzt ihren Job verloren haben, die gucken eigentlich in die Röhre, ja, weil da gibt es keine Lösung. Migrantinnen, Fremdarbeiterinnen, prekär, also alle informellen Arbeiterinnen und so weiter, die haben weiterhin große Probleme. Aber die können sich jetzt auch nicht so gut artikulieren, weil eben eine große Masse, so sehe ich das, irgendwie ruhig gestellt ist. Ja, aber die Zahlungsverpflichtungen sind nur aufgeschoben, die Bombe tickt und zugleich sind diese Subjektförderung, wie man in der Wohnungsförderung ja sagt, also Wohngeld und Hartz IV und Sozialhilfe funktionieren als Förderung der Bewohnerin, damit sie die Miete bezahlen kann, die vielleicht unerträglich hoch schon vorher war. Und mit diesen öffentlichen Mitteln werden diese hohen Mieten jetzt auch noch subventioniert. Sie werden ja nicht abgesenkt. Und so, das zeigt dann noch einen Charakter, dass diese ganzen Hilfen, diese ganzen Sozialhilfen enden, was die Wohnkosten anbelangt, zu einem hohen Teil natürlich bei der Abschöpfung der Einkommen durch die Immobilienwirtschaft. So, und dann sind wir auch schon bei dem dritten Punkt, dass die renditeorientierte Wohnungswirtschaft können wir, glaube ich, das zeigt sich ganz klar, als Krisengewinner bezeichnen. Wie lange das geht, das wird die Diskussion zeigen. Ja. Sie haben extreme Vorteile gegenüber anderen Sektoren der Wirtschaft, die jetzt keinen Absatz haben oder bei denen die Beschaffung schwierig ist. Die Wohnungen stehen da ja und die Leute zahlen Miete. Ja. Und damit läuft der Cashflow in das Unternehmen hinein und man kann daraus ständig auch Gewinne ausschütten oder auch Kapital anhäufen für die nächsten Investitionsmaßnahmen. Es werden also extrem renditeorientierte Geschäftsmodelle der finanzdominierten Wohnungswirtschaft stabilisiert jetzt durch diese Subjektförderung und gleichzeitig haben die so extreme Konkurrenzvorteile gegenüber anderen Finanzanlageklassen, ja, dass das Kapital wahrscheinlich jetzt auch immer weiter hineindrängen wird in dieses Segment der Wohnimmobilien, nicht in die Gewerbeimmobilien, weil da haben wir jetzt schon Probleme, dass die Leute einfach nicht zahlen können. Also weil die ja keinen Umsatz haben, kann auch nicht bezahlt werden. Ist das einfach objektiv so und gibt es Insolvenzen. Aber hier in dem Bereich der Wohnimmobilien, das ist ja wie ein Lebensmittel, das braucht man ja zum Leben, die Wohnung. Und da kann man jetzt auf Dauer damit rechnen, dass man weiter super abschöpfen kann, wenn es keinen Bruch mit dieser Linie gibt. Ja. So, also hohe Ausschüttung, die sie schon vorher beschlossen haben, zum Beispiel bei den Aktionärsversammlungen, die jetzt anstehen, alle online stattfinden, da wird immer beschlossen, dass sehr hohe Gewinne ausgeschüttet werden an die Aktionäre. Es gibt auch deutliche Kursgewinne jetzt. Das hat natürlich damit zu tun, dass das Kapitalzuflüsse, es ist internationales Kapital, das in diesem Segment, da wo es geht, auch zufließt, weil anderswo es gar nicht so gute Anlagesphären gibt. Das führt zu einer weiteren Auffüllung der Übernahmekassen. Also es wird jetzt spekuliert ja wieder, dass die Vonovia die Deutsche Wohnen übernimmt. Ja, also weil der Zugang für die Gewinner dieser Situation zu Kapital, der ist noch leichter geworden und damit ein weiterer Konzentrationsprozess. Gleichzeitig haben diese Konzerne aber ein Imageproblem schon von vorher. Und auch wenn sie jetzt Gewinne ausschütten, dann ist das ein Imageproblem. Und sie reagieren darauf, jedenfalls Vonovia, LEG, mit einem Ausbau ihrer des Reputationsmenschen. Das ist praktisch ein ganzer Geschäftszweig, der systematisch bearbeitet wird. Wie können wir unsere Reputation bei all dieser Kritik der Mieterin und dem Unmut und der Öffentlichkeit, können wir unsere Reputation irgendwie pflegen und verbessern? Und da gehen sie richtig systematisch vor. Ist die Frage immer, wie weit das gelingt. Und ganz wichtig ist neben diesem, also sie generieren sich jetzt zum Beispiel die Vonovia quasi als der Krisenlöser für die Zukunft, als der soziale Wohnungsbauträger, der Ersatz für die soziale Wohnungswirtschaft vergangener Jahre. Ja, also das Management, das stellt sich so ständig so dar, was völlig zuwiderläuft, vielen Erfahrungen an der Basis. Aber trotzdem machen die das immer wieder und immer wieder und immer wieder mit einem wahnsinnigen Aufwand. So dass sich für uns auch die Frage stellt, wie kann man diese Dominanz, diese Hegemonie dieses Diskurses nicht nur punktuell durchbrechen, sondern die Defensive, in der sie teilweise waren, auch aufrechterhalten. Und gleichzeitig versuchen sie jetzt unbedingt, die Kontrolle über die Mieterinnen und ihr Zahlungsverhalten und ihr Wohnverhalten auszubauen. Ja. Es gab Krisen dieser Kontrolle, nämlich da, wo sich die Mieterinnen in der Wohnungswirtschaft gut organisiert haben und ihre eigenen dann einfach nicht mehr, die Miete nicht mehr bezahlt haben, weil sie ihre Rechte kannten oder auch, weil sie so eingeschätzt haben, dass der Vermieter gar nicht reagieren kann. Haben manche Unternehmen ein bisschen die Kontrolle über diese Zahlungsquellen, die die Mieterinnen sind, verloren. Und jetzt natürlich mit solchen Signalen wie, ihr könnt ja gar nicht gekündigt werden, wenn ihr die Miete jetzt nicht bezahlt. Da werden wir, ich weiß das gar nicht, wie das real ist, aber ich rechne damit, dass einige Leute dann sagen, ja, ich kann jetzt die Miete nicht bezahlen, dann bezahle ich sie jetzt nicht. Und und damit hätten natürlich die dann ein Problem, dass sie so hohe Zahlungsrückstände hätten, die sie einfordern müssen. Und deswegen haben sie von Anfang an gesagt, liebe Mieter, ruft, wenn ihr Probleme habt, Zahlungsprobleme, ruft uns doch an, meldet euch, wir kümmern uns um euch. Ja, sie wollen und haben sich praktisch, werden jetzt die Mieteintreiberabteilungen der Konzerne werden zu stellen sich da als Schuldnerberatungsstellen, ja, als wären das Schuldnerberatungen. In Wirklichkeit wollen die natürlich nur höchstens mal die Mieten stunden und den gesamten Prozess unter Kontrolle behalten, was nicht nur als Krisenvorbeugung oder also, dass sie dann weniger Einnahmen haben, gut ist, sondern das ist ein ganzes eigenes Geschäftsfeld, glaube ich, wieder. Also, dass man den Lebensvollzug und das Zahlungsverhalten der Mieterinnen gut kontrollieren kann und das immer ausbauen kann, ist ein eigenes Geschäftsfeld. Ja. Gleichwohl machen sie auch, weil die haben so viel, die schwimmen dermaßen im Geld und sie sind auch angreifbar deshalb, dass sie auch eventuell temporäre Zugeständnisse machen. Ich habe jetzt Verhandlungsangebote von der LEG seit 4 Jahren und so, wo ich mir nicht dachte, dass sie das machen, weil sie nicht mehr nachkommen, auch mit unseren ganzen Widersprüchen und sie jetzt auch Homeoffice haben und dann nicht wissen, wie sie dies bewältigen sollen, unsere Widersprüche. Und dann machen sie lieber einmal einige Zugeständnisse. Und das wird auch die Vonovia so machen. Dann, wo es Protest gibt, dann machen sie Zugeständnisse, um den zuzudecken. Ja, so, das ist jetzt meine große, ist vielleicht jetzt am nächsten am Thema dran, also meine Analyse der jetzigen Situation. Und jetzt zeige ich hier mal an dieser Grafik, was ich meine mit der Mietenabschöpfung. So, jetzt habe ich für Grand City und Deutsche Wohnen auch Zahlen von 18, aber Vonovia sieht man hier, das sind also dieser Kuchen, das sind die Gesamteinnahmen der Vonovia im Jahr 2019 und das haben wir jetzt berechnet, wie sich das aufteilt für bestimmte Verwendungszwecke. Ja? Nur ein Teil, das ist leider das sind irgendwie 30%, glaube ich, nicht? Die Kosten der Bewirtschaftung unten bei der LEG sieht man, 26% der Einnahmen werden nur für die Kosten der Bewirtschaftung. Also das sind nicht nur die Betriebskosten, das sind vor allen Dingen die Instandhaltungskosten, das ist das Personal und die Verwaltung. Ja, das sind die Bewirtschaftungskosten und die brauchen also da bei der LEG nur 26% der gesamten Einnahmen. Die Steuern, die sind ganz gering. Und dann hatten wir auch die Zinsen. Da haben diese Konzerne haben viele Möglichkeiten, die Zinsen mit ihrem Kreditmanagement zu senken. Das haben sie auch getan. Ja, und die haben also nur noch eine Belastung von 17% der Einnahmen für die Zinsen von den operativen Einnahmen. Und dann haben sie können sie 34%, die Vonovia, 41%, die LEG, ausschütten diese Einnahmen als Dividende aus den Einnahmen. Also von jedem Euro, den ein Mieter bezahlt, fließen praktisch 34 Cent bei der Vonovia in die Dividendenausschüttung. Bei der LEG sind es dann 41 Cent. Der Unterschied liegt daran, dass die Vonovia, und das haben wir hier jetzt ganz gewissenhaft herausgerechnet, auch erhebliche Gewinne mit dem Handel von Wohnungen macht, die kauft und verkauft. Das ist natürlich auch nicht im Interesse der Mieter und da leiden auch Leute drunter, aber es ist dann eine andere Geschäftsweise, ja, wo sie dann auch nochmal Dividende erzeugen. Der Überschuss über den Kosten, der ist auch noch höher als die Dividendenausschüttung. Ja, das ist dann der restliche Überschuss, 17, 19, manchmal 23 oder 34% bei Grand City 2018. Der wird jetzt aber nicht, dann sagen sie, wenn man sie so angreift, dann sagen sie, wir reinvestieren doch so viel und holen noch mehr Kapital rein. Aber der wird ja investiert in zum Beispiel Modernisierung. Und die Modernisierungen sind die Hauptquelle der Mietsteigerung. Mit den Modernisierungen kann man die Mieten steigern. Es sind tatsächlich Investitionen wie also analog praktisch einer kapitalistischen Investition in der produktiven Wirtschaft, wird hier reinvestiert, um damit die Rendite zu steigern. Nur ist es kein Mehrwert, sondern Rente. So, also, und diese Zahlen, finde ich, die sprechen eigentlich, man sagt mal so ganz, was machen die alles für böse Dinge, diese Unternehmen. Aber diese Werte, die sprechen meiner Meinung nach so stark für sich, dass diese Läden sozialisierungsreif sind, weil sie ja über die Hälfte der Mieteinnahmen gar nicht benötigen, sondern abschöpfen, um damit dem Finanzmarktmodell weiter zu dienen. Ja? Und das ist, finde ich, das Hauptargument dafür, dass man das nicht so lassen darf und deshalb eben immer diese Vergesellschaftungsperspektive selbstverständlich ist. Ja? Und das kann man jetzt auch alles ganz viel vertiefen, aber ich wollte das dabei lassen und komme jetzt auf die These 4. Also ich meine, dass man nicht von, dass es schwierig ist, von heute auf morgen zu glauben, dass sich das alles verändert, weil das wahnsinnig...
Du bist gerade nochmal eine Folie zurückgegangen.
Ja, weil ich das eben nochmal wiederholen wollte. Ganz klar. Was ich dazu sagen wollte. Okay. Also ich glaube, dass das sehr grundlegende Aspekte sind des Finanzmarktkapitalismus und dass man die nicht einfach mal jetzt so beseitigen kann. Also man kann nicht, also wir werden nicht morgen die Enteignung bekommen. Dafür sind diese Interessen und alles, was damit zusammenhängt, viel zu stark und dass man eine sehr langfristige Strategie braucht. Und da muss man auch verstehen, wie das alles oder zu versuchen zu verstehen, wie das alles verknüpft ist, wie die Kräfteverhältnisse sind. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass jetzt zum Beispiel Vonovia und Deutsche Wohnen ja nur einen relativ kleinen Teil des Wohnungsmarktes ausmachen und die Masse der Leute, die wohnen, entweder in selbstgenutzten Wohneigentum oder bei kleineren Vermietern, die eigentlich nicht richtig als Unternehmer so aktiv sind. Ja. Und deshalb muss man, wenn man jetzt diese überwindende transformative Regulierung, die zur Sozialisierung führt, im Blick nimmt, das gesamte Wohnungswesen, die in seinen verschiedenen Eigentümerfraktionen auch in den Blick nehmen und auch die Wechselwirkungen, die da alle passieren. Ja, das will ich damit eigentlich nur sagen. Also die Immobilie hat für unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Funktionen. Für die Bewohnerinnen ist es immer eine Versorgung, ja. Sehr viele Menschen haben, aber in Deutschland und anderen Ländern ist es die Mehrheit, besitzen ihre Immobilie selber. Also dann ist das eine Art Selbstversorgung, was nicht heißt, dass das außerhalb des kapitalistischen Marktes stattfindet natürlich, weil es wird ja gehandelt, es wird, man hat die Hypotheken und die Schulden und all diese Problematik, ja. Und dann sind Immobilien für kleinere Vermieter eine Einkommensquelle, die auch in den Konsum fließt, also die jetzt nicht einfach angehäuft wird als Finanzvermögensschöpfung, sondern die brauchen das, um das zu konsumieren. Ja, die sind natürlich reicher als die, die keine Immobilien haben, aber das ist ein Unterschied zu der reinen Kapitalakkumulation. Dann haben wir Geschäftsmodelle mit begrenzter Rendite. Das sind zum Beispiel kommunale Wohnungsunternehmen, die nur eine gewisse Rendite vielleicht an den Stadtverwaltungen abführen oder auch gar nicht manche. Ja, Mainz jetzt nicht mehr. Und die haben dann nur eine kleine Rendite. Und wenn man, die kann man deshalb nicht über den gleichen Leisten schustern wie die Finanzmarktorientierten mit diesen 40% Abschöpfung. Ja, das haben eigentlich alle nicht finanzdominierten Unternehmen, haben nur so eine Abschöpfungsrate von 4%, von 3-5% vielleicht, ja. Und dann reden wir natürlich über eine ganz andere Dimension. Das muss man halt einfach wissen und im Blick behalten. Und dann ist noch wichtig, dass auch da, wo Investitionen in den finanzdominierten Immobiliensektor stattfinden, das sind jetzt ja nicht nur alles irgendwie ein paar ganz reiche Kapitalisten, sondern das sind Pensionsfonds zum Beispiel, also der norwegische Staatsfonds und so weiter. Was würde passieren, wenn man jetzt nicht nur in Deutschland, sondern überall diese Möglichkeit der Investition für Versicherungen, Pensionsfonds in die Immobilien dicht macht, dann würde es natürlich ein Problem mit der Versicherung, mit den Pensionen geben. Das heißt, da stellt sich die Frage, wie man das anders organisiert, wie man die Versicherung und vor allen Dingen das Rentensystem eben nicht auf Finanzmarktbasis organisiert. Wenn man also das angreift, an dem einen Punkt hat man praktisch, fällt einem alles entgegen, was so die Struktur des Finanzkapitalismus sind. Und das haben diese Investition natürlich systemische Funktionen für den Finanzmarkt Kapital. Wenn es keine Investitionsmöglichkeiten mehr gibt, dann kommt es natürlich zu Krisen. Ja, wenn wir über eine konsequente Regulation und auch Vergesellschaftung nachdenken, dann reden wir eigentlich von einem Szenario, in dem wir die herrschende Gesellschaft, die auf solchen Investitionen beruht, in die Krise treiben und müssen immer mitbedenken, wie kommen wir dann aus der Krise, mit welchen Maßnahmen raus. Es ist nicht klar, dass das auch von alleine sich in die richtige Richtung löst. So, dann haben wir, ich weiß nicht, wie weit ich das machen soll, hier ist ein Schema. Also, wenn man das alles so komplex sieht, dann braucht man eine Gesamtstrategie der Sozialisierung des Wohnungswesens. Da geht es nicht nur darum, dass man ein kleines Segment nimmt, und damit hat man die Probleme gelöst. Dann hätte man das vielleicht in dem Segment gelöst, aber nicht für die gesamte Gesellschaft. Ja. Und außerdem, also die These ist, dass es eine Strategie geben kann, die sich aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzt, die am Ende zu einer Transformation des gesamten Wohnungswesens führt. Ja. Jetzt haben wir so bestimmte Punkte. Verbessertes Mietrecht wird diskutiert und Neubauförderung, das haben wir. Und das wirkt natürlich als Druckmittel auf diese renditeorientierte Wohnungswirtschaft. Wir haben diese Mietendeckel, also öffentlich-rechtliche Höchstmieten, die wirken die auch. Wenn man kann eine neue Gemeinwirtschaft oder Gemeinnützigkeit einführen und die fördern als Alternative zu dem renditeorientierten Markt. Ja, das tut jetzt den anderen erstmal, wenn es, solange es nicht ganz extrem viel ist, nicht so weh. Ja, und deswegen meine ich, dass man mehr machen muss, als bisher sich abzeichnet. Wir müssen die Bewirtschaftung der renditeorientierten Wohnungswirtschaft im Detail anfangen zu regulieren. Dazu gehört, dass die Vermieter gezwungen werden müssen, Rücklagen zu bilden, die öffentlich kontrolliert werden oder von den Mietern auch mitbestimmt werden, weil sonst kommt es bei diesen Maßnahmen zu Kapitalflucht und dann ist hinterher von den Wohnungen nicht mehr so viel übrig. Und es müssen die Rechte, sind die kollektiven Rechte der Mieterschaften, sowas haben wir in Deutschland überhaupt nicht, fast so gut wie gar nicht, dass es nicht nur individuelle Mieterrechte gibt, sondern wir haben große Konzerne, die haben bis zu 1 Million Mieter, aber die als Mieterschaft, als so analog der Belegschaft, haben die fast keine Rechte. Und das muss sich ändern, dann hätte man ein starkes Instrument der Sozialisierung. Es müssen die natürlich besteuert werden. Und wenn man diese Maßnahmen so entwickelt, die haben ganz viele Facetten, dann kommt es zu einer Krise dieser renditeorientierten Wohnungswirtschaft. Und wichtig ist dann, dass die Bewertung, die ja jetzt immer ein Argument ist, wie die Entschädigung für die Vergesellschaftung, für die Enteignung, ist unheimlich hoch. Wenn es gelingen würde, diese renditeorientierte Wohnungswirtschaft in so eine Krise zu führen, dann wird sich auch die Grundlage der Bewertung ändern. Es ist aber auch ein eigenes politisches Handlungsfeld und auch die Belegungspolitik und die Raumpolitik. Man kann dann mit Steuervergünstigung die Enteignung fördern und die Transformation in die Gemeinwirtschaft und die Gemeinnützigkeit, indem man zum Beispiel die Grunderwerbssteuer ermäßigt, wenn an gemeinwirtschaftliche Träger verkauft wird. Ja, das wollte ich nur so ganz knapp zeigen. Das ist so, wie wir darüber denken, über die Sozialisierung. Das ist jetzt nicht mal so einmal so Schnack, sondern das ist ein langer gesellschaftlicher Prozess, in dem verschiedene Faktoren miteinander wirken. Und hier schauen wir jetzt ja quasi nur auf dieses eine Wohnungssegment und nicht auf den ganzen Wohnungsmarkt und vor allen Dingen nicht auf die ganze Gesellschaft da, wo ich gerade von gesprochen habe, also die Banken und die ganze Finanzierung und was das alles für Folgen hat. Das ist alles noch viel komplexer und umfassender. So, aber jetzt zurück zum, auch fast zum Abschluss, also zum, was jetzt ansteht im Moment aufgrund der Corona-Krise. Und da ist einmal, denke ich, ganz wichtig die Frage des Mietendeckels, also der Festsetzung. Mietendeckel, das wird auch dann manchmal als irgendwas anderes verkauft und sowas. Eigentlich ist das Thema, dass das Vergleichsmietensystem, was wir haben, was marktorientiert ist und dass das ein Mieterhöhungssystem ist. Da ist ja die Mieterhöhung eingebaut, weil immer nur die erhöhten Mieten abgebildet werden und dann kann man damit dann die neue Mieterhöhung begründen. Das kann es, ja, und auch weil die Neuvermietungsmieten frei sind. Stattdessen brauchen wir eben eine Festsetzung, eine staatliche Festsetzung von Höchstpreisen. Das ist etwas ganz grundsätzlich anderes als das Vergleichsmietensystem und auch der Mietendeckel, der tut ja immer noch so, als wäre das nur eine vorübergehend notwendige Maßnahme. Und wenn wir dann so ein bisschen gedeckelt haben, dann können wir das wieder aufheben. Nein, es eigentlich von links her geht es darum, dass wir dauerhaft Miethöchstwerte brauchen. Und das ist eigentlich das große Kampffeld. Und das ist natürlich verbunden mit der Forderung nach sicheren Wohnverhältnissen. Der Kündigungsschutz muss verbessert werden. Wenn man gekündigt werden kann, dann helfen ja auch die Mietregulationen nichts, also die Höchstmieten nichts. Und da ist jetzt aber der Kampf in verschiedenen Bundesländern gestartet, also in Bayern zum Beispiel, also neben Berlin. Und das ist jetzt etwas, was in der Corona-Krise natürlich auch wichtig ist. Denn dann, wenn wir die Mieten auf einem bestimmten Niveau, das darf soll natürlich nicht hoch sein, muss aber in der Regel die Kosten der Vermieter decken. Also wenn man das darauf stabilisieren könnten, die Mieten, dann ist natürlich ein bestimmter Gewinnabsicht, die man jetzt durchsetzen kann in der Corona-Krise, das geht dann nicht mehr. Da ist dann tatsächlich ein Deckel drauf, da kann man dann nur eine Summe X noch an Einnahmen oberhalb der Kosten sich genehmigen. Ja, deswegen ist der Mietendeckel gerade in der Corona-Krise wichtig. Er hilft aber nicht allen Menschen, aber der würde der großen Masse, und dass wir einfach diesen Druck und diese Fehlentwicklung aus dem Markt nehmen, da wird es helfen. Und jetzt haben wir in der Corona-Krise sehr gute Argumente dafür, weil an der breiten Masse der Bevölkerung keine Einkommenszuwächse mehr vorhanden sind und weil die sozialen Hilfen praktisch als Subventionen der Mietpreissteigerer, der Mietpreistreiber funktionieren, muss jetzt einfach so ein Mietendeckel her, als Sofortmaßnahme auch und in allen Bundesländern. Das finde ich ist eine ganz wichtige Forderung. Und dann, und so haben wir das auch da in Nordrhein-Westfalen mit unserem Aufschlag gesagt, fallen aber ganz viele Leute natürlich raus, weil die gar keine Wohnung haben oder weil auch eine auf einem niedrigeren Niveau gedeckelte Miete immer noch zu hoch ist. Und weil die Mieten alle gesenkt werden können. Und deswegen brauchen wir sowas wie das Recht auf Wohnung, das ein Menschenrecht ist, aber das brauchen wir übersetzt in richtig wirksame Maßnahmen. Dazu gehören Beschlagnahmungen von leerstehenden Wohnungen für Geflüchtete zum Beispiel oder für Leute, die auf der Straße sind. Sachen, die im Prinzip jetzt schon möglich sind, aber die man eben ausbauen kann. Und ich nenne das jetzt mal menschenrechtsbasierte Wohnraumversorgungskonzepte auf unterschiedlichen Ebenen, weil es unterschiedliche Gruppen gibt, die unter der Wohnungsnot verschieden leiden, braucht man spezifische Hilfen eigentlich für die, und das muss man zentral den Rahmen dafür schaffen und dezentral organisieren, damit das so funktioniert. So, das sind so die beiden Dinge, die so direkt mit den Leuten zu tun haben. Und das Dritte, mehr Vorschläge habe ich auch gar nicht. Das ist, dass wir einen Vorstoß machen für eine Umverteilung dieser Mietenabschöpfung, die ja da nicht nur aktuell stattfindet, sondern die sich auch schon längst akkumuliert hat. Ja, da haben wir da mal ausprobiert, das zu nennen Solidarität statt Dividende. Und wie kann eine Mietenabschöpfung aussehen? Man kann Immobilienvermögen stark besteuern, also viel stärker als jetzt, und die manche Steuerschlupflöcher schließen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man eine Transparenz herstellt über die Eigentümerstrukturen, die jetzt nicht existiert. Das kann man über eine Wohnungsregulation auch erreichen. Dann kann man profitable Konzerne zumindest zwingen, bei niedrigen Einkommen die Mieten zu senken, jedenfalls jetzt in der Krise. Also die Vonovia könnte ja verpflichtet werden, wenn jemand keine Soforthilfen und so weiter bekommt, aber die Miete nicht bezahlen kann, dann sollte die nicht nur das Stunden die Miete, sondern die Mietschulden erlassen. Das ist ja für euch auch überhaupt kein Problem, weil ihr solche hohen Überschüsse habt. Ja? Eleganter wäre natürlich, wenn wir jetzt aus diesen Abschöpfungsüberschüssen, wenn wir die voll abschöpfen könnten, diese Abschöpfungsüberschüsse, und die in einen demokratisch irgendwie organisierten Solidaritätsfonds einbringen könnten, wo man nicht nur aktuelle Probleme mit löst, sondern vor allen Dingen auch ein Vermögen, ein gesellschaftliches Vermögen anspart, um die Probleme, die bestimmt auf uns zukommen, zu lösen. Ja? Und das ist aber nicht dieser Solidarfonds, wo immer jetzt, oder sichere Mietenfonds, wo der Deutsche Mieterbund und der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft immer von sprechen, der praktisch die Wohnungswirtschaft ganz raus. Und hier geht es darum, dass es darum geht, die Gewinne, die die Unternehmen akkumuliert haben, die Wohnungsunternehmen, aus der Abschöpfung von sozialen Einkommen und von Arbeitseinkommen, dass das jetzt zurückgenommen werden muss, um die Krisenkosten zu bezahlen. Und natürlich wird das, wie die anderen Maßnahmen auch, zu sinkenden Finanzwerten der Immobilien führen, sodass die Bedingungen für eine bezahlbare Vergesellschaftung dann auch sich verbessern. So, jetzt mache ich mal Schluss. Das kann man alles jetzt wahnsinnig vertiefen und wollte am Schluss nur noch mal sagen, hier hatten wir versucht, das war auch schon 9.3., da war auch schon Corona angefangen, für die jetzige Phase der Aktionärsversammlung, also im Anfang März hat die Vonovia, haben auch andere Konzerne ihre Geschäftsberichte mit diesen guten Erfolgsziffern veröffentlicht und da haben wir gesagt, dass dagegen müssen wir jetzt protestieren, haben das versucht, in diesen Zusammenhang mit Enteignung ist die halbe Miete zu stellen und auch zu orientieren auf die Hauptversammlung, wo wir dann sagen wollen, dass die Dividende natürlich nicht ausgeschüttet werden darf und auch keine Boni und sowas. Ja? Und da war das so eine kleine Auftaktveranstaltung dafür. Und jetzt haben wir, das kann ich euch auch dann eventuell auch zeigen, gleich noch, haben wir eben eigentlich den Vorschlag gehabt, dass es so eine kleine Kampagne geben könnte, den Versuch einer Kampagne, wo wir die Mieterinnen und Mieter dazu bekommen, einer Unterschriftensammlung, die zu unterstützen, was man online machen kann. Diese großen Wohnungskonzerne, die müssen jetzt auf die Dividendenausschüttung verzichten, die Mieten für die Bedürftigen senken, also sowieso keine Mieterhöhungen mehr machen, auch überhöhte Mieten senken. Sie müssen, dürfen keinen kündigen. Sie müssen für die Bedürftigen, sie müssen für die Bedürftigen, die Mieten erlassen und den Rest in so einen Solidarfonds speisen. So, und das werden wir auch beantragen als kritische Aktionäre bei der Aktionärsversammlung. Aber besser wäre natürlich, wir hätten da praktisch so eine Bewegung dahinter. Und diese Forderung ist natürlich, wir werden denen ja nicht folgen, aber wir können sie damit ärgern und in die Öffentlichkeit kommen. Und wichtig ist natürlich, dass man das mit entsprechenden Forderungen an die politischen Entscheidungsebenen kombiniert. Okay, so war es jetzt.
Ja, danke, Knut.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr: Aus der Corona-Krise lernen, deckeln, enteignen, vergesellschaften. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ein Online-Vortrag von Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten am 19. Mai 2020, veranstaltet vom Mietenbündnis Freiburg.
Passi avanti, uno indietro per umiltà, ognuno ha i suoi santi, le sue bandiere di libertà. Io seguo Che Guevara, mi fido dell'aria e del colore. Tre passi avanti, uno indietro che male non fa. Amo la piazza, amo la sua densità, di ogni razza, di cultura, di società. Mi piace mescolanza, fratellanza in quantità. Il lato nascosto dell'America, io seguo Che Guevara. La, 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 la. Io seguo Che Guevara. La, 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 la. Io seguo Che Guevara. La, 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 la. Io seguo Che Guevara. La, 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 la. Tre passi avanti, sui fianchi, in processione con l'umanità, al passo di danza, oltre il limite della realtà, gridando terra ad ogni gesto di carità. Odio la guerra senza anestesia, un'operazione di democratica ipocrisia, ognuno la sua definizione di libertà, il lato violento dell'America. Io seguo Che Guevara, io seguo Che Guevara, io seguo Che Guevara, io seguo Che Guevara.
chiave per il paradiso. Quello che incontri una volta nel tempo, servito come un aperitivo. Scelse per me il mio destino, l'ultimo tiro a me il decisivo. Se faccio centro vinciamo l'onore, se sbaglio crollo e pago l'errore. Non ricordo più come andò, come fu, la storia ricorderà. Non ricordo più come andò, come fu, qualcuno racconterà. Io che credo a tutto, anche al voodoo, la storia riporta che non trovai Belzebù, Odino, Manitou, qualcuno che aiutasse me. Degli occhi tra il fumo denso, pieni di odio e di amore immenso. Sento il cuore assalire la gola, la vita si gioca una volta sola. Decido di godere ogni momento, ogni sguardo, ogni scommessa. Mi metto a valutare il vento e accenno qualche passo con l'orchestra. Non ricordo più come andò, come fu, la storia riporta che non trovai Belzebù, Odino, Manitou, qualcuno che aiutasse me. Non ricordo più, ho ben altre virtù, un eroe non è pane per me. Ma la mia tribù non mi vuole più e non ricordo perché. Lasciato solo dagli dèi, prendo mira, coraggio e decisione.
Dejado solo de los dioses, dejado de los dioses in direzione.
Ricordo solo una luce bianca, la freccia che avanzava stanca.
Recuerdo solo una luz blanca, recuerdo una luz blanca y una freccia sin direzione.
Non sono mai stato così potente, in mano il destino della mia gente. Non ricordo più come andò, come fu, la storia ricorderà. Non ricordo più come andò, come fu, qualcuno racconterà. Io che credo a tutto, anche al voodoo, la storia riporta che non trovai Belzebù, Odino, Manitou, qualcuno che aiutasse me. Non trovai Belzebù, Odino, Manitou, qualcuno che aiutasse me. Non trovai Belzebù, Odino, Manitou, qualcuno che aiutasse me.
Thank you.